So, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Gäste, seid herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Vielen Dank euch, dass ihr die Zeit gefunden habt für das Wort. Hab vielen Dank auch für die Einladung, dass ihr mich einladet für den Dienst am Wort. Ja, um dem Herrn zu dienen, aber auch um euch zu dienen, um euch weiterzubringen in der Kenntnis Jesu Christi. Bevor wir mit diesem Text beginnen, den Klaus schon für uns vorgelesen hat, möchte ich noch kurz beten. Ihr könnt sitzen bleiben, wir werden still. Herr Jesus, du weißt, wir sind komplett abhängig von dir. Wir brauchen deinen lebendigen Geist, der uns belebt, der uns die Augen auftut, Herr, für dein Wort, Herr, für dieses Kapitel jetzt auch. Ich bete, Herr, dass du wie der Wind wehst, ja, so soll der Geist wehen. Wir wissen nicht, wohin er weht, aber dass du uns stärkst, dass du uns tröstest, dass du auch zur Umkehr rufst. Herr, ohne dich, ja, passiert nichts, es entsteht keine Frucht, aber weil wir wissen, du bist da, du bist in der Gemeinde und du wirkst und darauf können wir uns verlassen und darin werden wir ruhig. Ich befehle jetzt diese Predigt an und diesen Gottesdienst. Amen. So, diejenigen, die eine Bibel dabei haben, schlagt mit mir auf. 1. Mose, Kapitel 22. Nun, ich denke, ihr seid alle schon darin belehrt. Ihr wisst, dass das Alte Testament in vielen Bildern und in vielen auch Schatten, so sagt die Schrift, spricht, um damit das Wesentliche oder das Eigentliche, das Original, ja, zu zeigen, zu verdeutlichen. Und hier eine sehr bekannte Begebenheit, welche einen gewaltigen Schatten, ja, einen gewaltigen Umriss, ein gewaltiges Bild auf unseren Herrn Jesus Christus wirft, finden wir hier in 1. Mose 22. Als Jesus in Johannes 5,39 sagt, ja, die Schrift zeugt von mir, so denke ich, dass hier dieses Kapitel 22 wirklich einer der gewaltigsten Zeugnisse ist auf unseren Herrn. Ein sehr deutliches, ein offensichtliches. Ihr kennt dieses Kapitel, ja. Ihr habt es schon, denke ich, oft genug gelesen. Lasst uns da einsteigen. Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott Abraham prüfte. Bleiben wir vielleicht kurz hier stehen. Es geschah nach diesen Dingen, nach welchen Dingen? Nun, wenn wir das Kapitel 21 lesen, dann erfahren wir, dass dort Isaak geboren wurde. Sarah hat Isaak bekommen. Dann lesen wir darüber, dass Ismael mit seiner Mama, mit seiner Mutter Hagar fortgeschickt wurde. Und später sehen wir dann noch, dass Abraham einen Bund geschlossen hat mit Abimelech. Und nach diesen Dingen, die hier geschehen sind, man sagt, es vergingen etwa 20 Jahre, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr, prüfte Gott Abraham. Es ist interessant, dieses Wort, ja, Nazar, also prüfen oder auf die Probe stellen. Was wollte genau Gott von oder Gott prüfen bei Abraham? Antwort: Abrahams Glauben. Vertraut er Gott? Glaubt er Gott? glaubte den Verheißungen, die Gott ihm gegeben hat. Also Gott setzte Abrahams Glauben generell, auch wenn wir das Leben anschauen, Abrahams, immer wieder auf den Prüfstand. Ja, schon gleich zu Beginn, wir kennen die Geschichte, als Gott ihn berief, sein Land zu verlassen, seine Sippschaft, seine Verwandtschaft zu verlassen. 1. Mose 12. Oder als Gott eine Hungersnot schickt. 1. Mose 12, 10. Oder als er die Verheißung Abraham gab, dass er einen Sohn bekommt, Isaak von Sarah. Da vergingen sehr viele Jahre, sehr viel Geduld, sehr viel Erprobung, ja, sehr viel Glaube. Und es passierten noch weitere Prüfungen. Und man muss sagen, nicht alle Prüfungen hat Abraham gemeistert. Ja, oftmals hat er zu menschlich gedacht oder zu menschlich nachgeholfen, wenn man so will. Ja. Aber so schliff Gott den Glauben Abrahams. Abrahams Glaube reifte über die Jahre, durch die Prüfungen immer weiter, bis schließlich zu dieser Prüfung im Kapitel 22 und meiner Ansicht nach die härteste Prüfung überhaupt. Auch heute werden wir von Gott geprüft, nicht wahr? Gott stellt uns auf den Prüfstand. Das macht Gott nicht aus Lust und Laune, einfach so, sondern damit zeigt sich, ein ganz wichtiger Punkt, ob wir echt sind, ob unser Glaube echt ist. Ihr kennt dieses Gleichnis aus Matthäus 13 mit dem Seemann, nicht? Er streut und dann fliegt einiges auf felsigem Boden. Und dann legt Jesus das Ganze aus und er sagt, das sind Menschen, die mit Euphorie, mit Freude das Wort Gottes aufnehmen, ja, das Evangelium aufnehmen. Aber sobald dann Verfolgungen kommen, Bedrängnisse, so heißt es ja, ich möchte sagen Prüfungen, dann lassen sie vom Glauben ab. Gott war ihnen doch nicht so viel wert. Es war doch nur oberflächliches Interesse. Ich sage ganz ehrlich, in guten Zeiten, sind wir ehrlich, in guten Zeiten ist es immer einfach, Christ zu sein, nicht wahr? Da kann jeder gläubig sein und den Herrn loben. Aber wenn Prüfungen kommen, wenn Bedrängnisse kommen, dann zeigt sich, ob der Glaube echt ist und ob man dann trotzdem, zu Gott hält und an ihm dran bleibt. So wie bei Abraham hier in Kapitel 22. Was war hier der Inhalt der Prüfung? Ich lese nochmal. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott Abraham prüfte. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Das ist hart, eine sehr harte Prüfung. Warum? Warum ist sie so hart? Guckt mal, ich habe vorhin gesagt, ein Kapitel zuvor haben Abraham und Sarah, sie haben den verheißenen Sohn Isaak bekommen. Lange haben sie auf ihn gewartet und zwischendurch auch immer wieder gezweifelt. Ihr kennt das, Sarah lachte. Sollte ich noch gebären? Abraham ruft, möge Ismael vor dir leben. Ja. Aber auch trotz dieser Zweifel, ja, hat Gott es verheißen und schließlich kam dieses Wunderkind auf diese Welt. Ich sage absichtlich Wunderkind, weil es menschlich gesehen unmöglich war, dass Isaak geboren wurde. Ja? Ich habe es gesagt, Abraham und Sarah, sie waren schon in einem sehr hohen Alter, betagt. Ja, sie konnten keine Kinder kriegen. Sarah war ohnehin schon von Jugend auf unfruchtbar, ja? Und jetzt noch alt, wo keine Frau schwanger werden konnte, also es war doppelt unmöglich. Ja? Aber Gott sagt, ihr kennt das, sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein. Ja? Und Gott verheißt es und sagt, nächstes Jahr kommt Isaak. Und was geschieht? Isaak kommt. Und die Freude ist groß. Es bereitet Sarah ein Lachen. Ja, das bedeutet ja auch der Name Isaak. Und jetzt, Kapitel 22, jetzt, nachdem sie diesen Sohn bekommen haben, so das Kostbarste, muss Abraham wieder abgeben, muss er ihn opfern, so wie es heißt. Also, ich weiß nicht, was das innerlich mit Abraham gemacht hat, in diesem Moment, als Gott das von ihm verlangte, aber sicherlich zerriss es ihm innerlich das Herz. Ich meine, welchen Vater lässt so etwas unberührt? Sind wir ehrlich? Abraham ist ja kein Roboter, oder? Einer ohne Emotionen, ohne Gefühle. Er war ein Mensch wie du und ich. Weiß nicht, wie wir uns fühlen würden in so einer Situation, kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Wie hat Gott sich gefühlt, als er sein Bestes gab, seinen Sohn, zum Opfer für viele? Also, versteht ihr, das war keine kaltherzige Angelegenheit hier. Es war eine harte Prüfung. Vor allem, schaut mal her, wie es beschrieben wird. Er sagt, nimm doch deinen Sohn, deinen Einzigen. Isaak war Abrahams einziger Sohn, aber in dem Sinne, dass er der einzige Sohn der Verheißung war. Der einzige Sohn, man könnte sagen auch der einzige in seiner Art, der einzigartige Sohn, der durch ein Wunder zur Welt gekommen ist. Nicht wie Ismael. Abraham hatte ja auch ihn als Sohn. Aber dort war es ganz, ja, natürlich auf menschliche Weise, nicht auf übernatürliche Weise. Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und opfere ihn. Bei dieser Formulierung, da müssen eigentlich bei allen so die Glocken klingeln. Aha, der einzige Sohn, den du lieb hast. Also mir ist da gleich Johannes 3,16 eingefallen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Matthäus 3,17, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja? Mein Sohn, den ich lieb habe. Also Isaak, wir sehen hier, ist eine wunderbare Vorausschattung auf den wahren, einzigen, ja, oder einzigartigen und geliebten Sohn des Vaters, nämlich Jesus Christus. Und interessant ist, so wie auch Isaak ein reines Wunderkind der Verheißung war, so auch Jesus Christus, der im Alten Testament verheißen worden war, ja, Micha 5,1, Jesaja 7,14, man könnte unzählige Stellen nennen. Und dann durch ein Wunder, also durch einen übernatürlichen Eingriff Gottes, auf diese Welt kam, nämlich wie? Durch die Jungfrauengeburt Marias. Schöne Parallelen, schöne Bilder. Interessant ist hier noch zu sehen, gerade in dem Vers 2, wo Isaak geopfert werden sollte. Es heißt hier im Land Moria, auf einem der Berge. Nun, es gibt eine weitere Stelle aus 2. Chronik 3,1. Da wissen wir, dass dort in diesem Land Moria auf einem Berg der Tempel gebaut wurde. Salomos, der Tempel von Salomo. Und dieser Tempelberg, der heißt auch Moria. Also es gab das Land oder die Gebirgskette Moria und es gab diesen Berg Moria. Ja. Der praktisch bei Jerusalem war oder in Jerusalem, der Tempelberg. Nun, wir können jetzt nicht zu 100% sagen, wo genau Isaak geopfert werden sollte. Es heißt auf einem der Berge. Manche gehen davon aus, es war der Tempelberg. Ja, es war dort in Jerusalem oder zumindest dort in der Nähe. Aber was wir sagen können ist, Isaak wurde dort in dieser Gegend geopfert, wo auch unser Herr Jesus Christus geopfert wurde, im Lande Moria. Wieder ein Bild. Nun, was tat Abraham nach dieser Aufforderung? Ja? Was tat er, als Gott ihm das Gebot? Vers 3. Und Abraham stand frühmorgens auf und sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei von seinen Knaben, ja, oder Dienern, und Isaak, seinen Sohn. Und er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Was machte Abraham? Abraham tat es. Abraham war gehorsam. Er gehorchte. Aber wisst ihr, als ich diesen Vers gelesen habe, denke ich mir, wir dürfen nicht so schnell über diesen Vers 3 lesen. Weil ich hatte den Eindruck, ich habe ihn gelesen und ich hatte so ein Bild vom Militär. Gott sagt, mach. Abraham salutiert, jawohl, morgens früh stehe ich auf und ich werde meinen Sohn opfern. So hat es für mich so dieses Bild bekommen. Aber ich glaube nicht, dass es so war. Kann man nach so einer Forderung, nach so einem Gebot Gottes, kann man da überhaupt ruhig schlafen? Kann man da überhaupt schlafen? Ich sage, das ist nicht keine kaltherzige Angelegenheit. Das sind Emotionen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Abraham früh morgens aufgestanden ist, weil er die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Und weil er gesagt hat, ich habe keine Ruhe darüber, ich will das hinter mich bringen. Weiß ich nicht, aber ich denke nicht, dass es ohne Gefühle ablief. Wie gesagt, Abraham war so wie wir ein Mensch und das war eine harte Forderung. Aber was wir hier sehen, Abraham gehorchte. Er gehorchte auf jeden Fall und er bereitete alles vor. Wir sehen, er sattelte den Esel, er spaltete das Holz. Muss ich mal hineindenken, er spaltet das Holz mit der Axt. Mit dem Wissen, das Holz wird er anzünden und es wird seinen Sohn verzehren. Versteht ihr so, auch psychisch? Man liest so schnell drüber, er spaltet das Holz und los geht's. Ich glaube, da steckt sehr viel mehr drin. Und dann zog er los, an dem Ort, dem Gott ihm gesagt hatte. Verse 4 bis 5. Am dritten Tag, da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knaben, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Interessant, was er sagt. Also Abraham, sie kommen mit den Knechten und mit dem Sohn dort an und dann sagt er seinen Knechten, sie sollen hier zurückbleiben. Aber sie, also das heißt Abraham und Isaak, werden später zurückkehren. Aber wie? Ich meine, Abraham sollte doch seinen Sohn Isaak opfern. Er müsste doch alleine zurückkehren, doch nicht zusammen. Und ich denke, spätestens hier zeigt sich, was im Herzen Abrahams triumphierte. Der Glaube. Welcher Glaube? Schlag mit mir mal ganz kurz auf Hebräer. Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11, die Verse 17 bis 19. Hebräer Kapitel 11, die Verse 17 bis 19. Da heißt es: Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, das war diese Prüfung hier, Kapitel 22, Isaak geopfert, und der, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den Eingeborenen, ja, also den Einzigen da, über den gesagt worden war, in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Wobei er urteilte, dass Gott auch aus den Toten aufzuerwecken vermag, von woher er ihn auch im Gleichnis wieder empfing. Was war das für ein Glaube? Der Glaube, dass Gott die Toten auferwecken kann. Dieser Glaube wohnte in Abraham, der an Gott glaubte und wusste, Gott hat die Macht, Tote aufzuerwecken. Also, ich weiß nicht, ob es am Anfang war bei der Reise oder mittendrin, aber Abraham wurde sich dieser Verheißung bewusst, die Gott ihm gemacht hat. Ja, in Isaak soll dir eine Nachkommenschaft berufen werden. Also, Abraham dachte, okay, wenn Gott die Nachkommen über Isaak laufen lässt und ich ihn jetzt opfern muss, wie sollen dann Nachkommen entstehen? Wie geht das? Gott muss also Isaak von den Toten auferwecken, sonst kann Gott seine Verheißungen nicht erfüllen. Das war so diese Schlussfolgerung, dieser Gedankengang. Und mit diesem Glauben an Gott und an seine Auferstehungsmacht ging Abraham zu diesem Berg, zu dieser Opferstätte. Er war sich gewiss, dass er wieder mit seinem Sohn zu seinen Knechten zurückkommen wird. Der Glaube triumphierte. Auch wenn alles so unlogisch war, so komisch: Gott, aber du sagst doch, gibst mir die Verheißung, jetzt soll ich Isaak opfern. Wie passt das zusammen? Ich verstehe nichts. Ich glaube. Ist bei uns auch oft so, ja? So, es kommen Zeiten, Prüfungen, man versteht nichts. Warum, Herr? Irrational, unlogisch. Wieso verlangst du das? Wieso ziehst du mich da rein? Glaube. Glaube. Vertraue weiter. Nimm es an. Gott führt durch. Auch wenn wir es nicht verstehen, er versteht es. Auch wenn wir denken, das ist alles schlecht, es ist zu unserem Besten. Was nicht heißt, dass es ohne Kampf läuft. Oh, jetzt der Wind. So. Vers 6. Seid ihr noch bei mir? Ihr nickt, sehr gut, schön. Und Abraham nahm das Holz des Brandopfers und legte es auf Isaak, seinen Sohn. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer, und sie gingen beide miteinander. Abraham legte das Holz auf seinen Sohn. Das heißt, Isaak trug das Holz zu diesem Berg, auf diesem Berg, zu dieser Opferstätte. Hört ihr? Der Sohn trägt das Holz. Sofort klingeln die Glocken wieder, nicht wahr? Gleich wie der Sohn Gottes das Holz auf den Berg oder auf den Hügel Golgatha trug. Johannes 19,17, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Wieder ein wunderbares Bild auf unseren Herrn. Hier dieser Schatten, hier dieses Bild, aber wir bleiben ja nicht bei diesem Bild stehen, sondern wir schauen uns das Original an und sehen was? Den Sohn Gottes, der das Kreuz trägt. Vers 7, und Isaak sprach zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater, und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf? Oder wir könnten auch sagen, das Lamm zum Brandopfer, mein Sohn. Und Abraham sprach, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Ich kann mir wieder vorstellen, als Isaak seinen Vater fragte, wo ist das Opfer? Schnitt es wieder durch Abrahams Herz rein. Was sollte er ihm sagen? Du bist es. Abraham sagt, Gott wird sich das Lamm ersehen. Ja, ist interessant, das Opfer wird auf einmal als Lamm bezeichnet. Das ist das gleiche Wort wie aus 2. Mose 12 das Passahlamm. Das gleiche Wort. Gott wird sich dieses Lamm ersehen. Nun, in ferner Zukunft hat Gott dieses Lamm ersehen. Und auch im Lande Moria auf einem Berg, auf einem Hügel, Golgatha geopfert. Das war das wahre, unbefleckte, makellose Lamm. 1. Petrus 1, 17. Was sagt Johannes? Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte Abraham, er hatte keine Garantie, dass Gott jetzt rechtzeitig eingreifen wird und Isaak durch ein Tieropfer ersetzen wird. In seinen Augen war Isaak das Lamm. Er sollte ihn ja opfern. Er wird ihn ja bald zumindest auf eine Zeit verlieren. Gott wird sich das Lamm ersehen. Vers 9. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte, und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Sie kamen schließlich an diesen Ort, an diese Opferstätte. Und interessant ist, also die Schrift sagt hier nichts darüber, aber auf den Weg dorthin zu dieser Opferstätte, als Abraham und Isaak allein dorthin gingen, lesen wir nichts darüber, dass Isaak irgendwie rebelliert hat. Wir lesen nichts darüber, dass er weggelaufen ist, dass er nicht einverstanden war. Zur Zeit, also es heißt hier, Isaak war ein Jüngling, ein Knabe, man geht davon aus, ungefähr, also ein heranwachsender Mann, sagt man auch, ja, vielleicht 20 Jahre. Das heißt, er konnte es. Er konnte sich widersetzen. Und auch als Abraham ihn festgebunden hat, er band ihn, zur Opferung lesen wir nichts darüber, dass Isaak widerspenstig war oder sich wehrte, sondern er blieb still. Mich hat das ein bisschen an Jesaja 53 erinnert, Jesaja 53, 7. Jesus wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Christus demütigte sich. Er wollte den Willen des Vaters tun. Und ich denke auch, dass das hier in diesen Versen drinsteckt. Keine Rebellion, sondern Demut und willig, dieses Opfer zu bringen. Vers 11, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben und tu ihm gar nichts. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinterm Gestrüpp festgehalten durch seine Hörner. Mal kurz bis hierhin. Im letzten Augenblick, Abraham hob die Hand, ergriff nach dem Messer und war bereit, diesen Schritt zu tun. Und im letzten Augenblick ruft der Engel des Herrn und stoppt Abraham. Das ist manchmal interessant, ja, wenn Gott bei uns Prüfungen zulässt, da wird nicht mittendrin gestoppt, da hält es bis zum Schluss an. Nicht bis zur letzten Stunde, man könnte sagen, schon bis zur letzten Sekunde. Und Abraham wurde aufgehalten, er konnte das Messer zur Seite legen und er hatte diese Prüfung bestanden. Abraham hat diese Prüfung bestanden, aber vielmehr, diese Prüfung offenbarte Abrahams Herz. Sie offenbarte seinen Glauben, seine Liebe und seine Furcht zum Herrn. Ja, er sagt hier, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn nicht vorenthalten hast. Also anstatt seinen Sohn Isaac, ja sein kostbarstes, krampfhaft festzuhalten und zu Hause zu bleiben, überwog diese Furcht zum Herrn, die Liebe zum Herrn, das Vertrauen zum Herrn, auch wie ich schon gesagt habe, auch wenn viel Kampf damit verbunden ist, aber es war stärker. Deshalb sind solche Prüfungen auch gut für uns, Geschwister. Für uns, warum? Sie offenbaren unser Herz. Sie zeigen, wie wir zum Herrn stehen. Ob wir ihn fürchten, ob wir ihn lieben. Ob wir sagen, Herr, ja, die Liebe zu dir, der Glaube zu dir, die Furcht zu dir ist größer. Und ich tue das, was du von mir verlangst. Also, es ist so interessant, ja, ich meine, Gott hat ja nicht irgendwas von ihm gefordert. Es war ja sein verheißener Sohn, also so ein kostbarer Schatz, ja, nicht irgendwie was anderes. Nicht gib dein Besitztum ab, gib ein paar Schafe ab. Gib deinen Sohn, auf den du schon so lange gewartet hast. Es ist ein Opfer gewesen. Ich weiß nicht, ob wir uns damit je vergleichen können. Ja? Aber seht ihr, was der Herr dann fordert? Er will, dass unser Glaube echt ist, unsere Liebe echt ist. Nicht oberflächlich, nicht billig. Tief. Und das zeigt sich erst durch Prüfungen, durch schwere Zeiten. Nun, ich lese nochmal hier ab Vers 13. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp festgehalten durch seine Hörner. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer, anstatt seines Sohnes. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Da sagt man heute, auf dem Berg des Herrn wird ersehen werden. Isaac wurde ersetzt. Es heißt hier, anstatt seines Sohnes, ja, kam der Widder, der geopfert wurde. Also der letzte Schmerz Abrahams, der blieb ihm erspart. Das ist das, was wir auch in Hebräer 11,19 gelesen haben. Abraham erhielt seinen Sohn als ein Gleichnis wieder, so heißt es. Ja? Überleg mal, Abraham war 3 Tagesreisen unterwegs bis zu diesem Berg. 3 Tage lang, könnten wir sagen, war Isaac vielleicht nicht körperlich tot, er war bei ihm. Aber in Abrahams Herzen, in seinen Gedanken, war er schon für tot erklärt, weil Abraham wusste, ich werde ihn opfern. Und als er kurz davor war, stoppte ihn der Engel des Herrn und Abraham erhielt ihn wieder als ein Bild. Also das ist ein Bild für die Auferstehung. Er bekam ihn wieder. Er war schon so gut wie tot, aber er bekam ihn wieder. Das sind auch interessante Parallelen, nicht wahr? Der Sohn Gottes tot, 3 Tage, aber er blieb nicht tot, er stand auf. Nun, Abraham blieb dieser letzte Schmerz erspart, Gott der Vater hingegen, ihm blieb dieser Schmerz nicht erspart. Er opferte nicht anstatt, sondern er opferte seinen Sohn. Der Sohn wurde, Jesus wurde nicht im letzten Augenblick durch ein Tieropfer ersetzt, sondern Christus fuhr das Messer des Vaters direkt ins Herz. Muss es ein bisschen so verdauen und verinnerlichen. Es kostete Gott viel, alles. Und wisst ihr, ich habe vorhin gesagt, es gibt keinen Anstatt und doch gibt es einen Anstatt. Nämlich, Jesus starb stellvertretend für uns. Ja, so wie der Widder anstelle von Isaac. Jesus, Gott schlachtete seinen Sohn doch nicht einfach so, sondern wir haben das Gericht verdient und er tritt ein stellvertretend für uns. Und ihm wird das Herz, das Messer durchgebohrt. Und wir hätten es verdient, damit wir Erlösung haben. Schön? Wunderschön. Ein wunderschönes Bild. Ich hoffe, es beflügelt euch. Es hebt die richtigen Emotionen in euch hoch. Schaut mal hier ab Vers 15. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, dass weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, wieder ja, einzigen, mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen sehr mehren werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommen werden das teure Feinde besitzen und in deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Ja, also nachdem Abraham diese Prüfung bestanden hat, schwor Gott ihm, dass er ihn reichlich segnen wird. Er schwor ihm, dass er seine Nachkommen unzählbar machen wird. Ja, und hier die Bilder wie die Sterne und wie der Sand. Wisst ihr, und ich denke auch hier ist im gewissen Sinne ein Bild, ein Schatten da, weil zum Beispiel, ihr müsst jetzt nicht aufschlagen, aber in 5. Mose 1, Vers 10 heißt es, da spricht er über das Volk, über das ethnische Volk Israel. Er sagt, der Herr, euer Gott, hat euch zahlreich werden lassen. Und siehe, ihr seid heute wie die Sterne des Himmels an Menge. Ja, das war die Situation, bevor sie in das Land Kanaan kamen. Gott hat sie schon da zahlreich werden lassen, wie die Sterne, ja, wie der Sand am Meer. Aber das ist ein Bild auf die wahre Nachkommenschaft, auf die viel größere Nachkommenschaft, auf viel mehr Sterne und viel mehr Sand. Und wer ist das? Das sind wir. Das sind wir Gläubige, bestehend aus Juden und Heiden. Ich will kurz hier zwei Stellen lesen in Galater Kapitel 3. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder oder diese sind Abrahams Söhne. Und dann sagt er später, Galater 3, 29, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Nachkommen. Ihr seid Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Abraham wurden die Verheißung gegeben. Durch Christus ist der Segen verteilt. Ja, und jeder, der Anteil hat an Christus, der an ihn glaubt, ist ein Kind, ist ein Nachkomme Abrahams. Er gehört zu dieser Schar, zu diesen Sternen. Schön, nicht wahr? Was für ein Segen. Und dann sagt er hier noch zum Schluss, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Nationen. Paulus geht darauf direkt ein. Er sagt nicht in deinen Nachkommen, ja, sondern in deinem Nachkommen, welcher ist Jesus Christus. Durch ihn bekommen wir den Segen Abrahams. Welchen Segen? Wenn wir Galater lesen, sehen wir den Geist der Verheißung, den Heiligen Geist und somit Erlösung, Errettung. Wir sind sein. Die den Geist haben, sind sein. Ich weiß nicht, was dieser Text mit euch gemacht hat. Mit mir hat er was Wunderschönes gemacht. Ja, vor allem, ihr merkt, wenn man das nicht einfach nur als eine Geschichte liest, wenn man merkt, es sind Prüfungen dabei, Gott prüft, Gott will, dass der Glaube dadurch echt ist und reift, aber vor allem, es schattet so schön auf das Original, auf Jesus Christus voraus. Ja, vor allem, wie auch im Detail oft, was er für uns getan hat. Und dass wir dieses Erlösungswerk hochhalten und schätzen sollen. Schon bereits zu Abrahams Zeit und auch jetzt. Lasst uns gemeinsam aufstehen zum gemeinsamen Gebet und ich mache dann den Abschluss. Schon vor der Schaffung der Welt bereits bestimmt, dass das Lamm geschlachtet wird, Herr, dass du deinen Sohn schicken wirst, der Erlösung schaffen wird am Kreuz. Herr, und das hast du auch hier im Alten Testament durch viele Schatten und Bilder gezeigt, Herr. Du hast den Teppich ausgelegt, später für das Kreuz, für das Werk deines Sohnes. Das dürfen wir am Beispiel von Abraham sehen, die ganzen Parallelen, die ganzen Details. Vielen Dank dir, Herr Jesus, dafür, für dieses Bild, Herr, um es besser zu verstehen, um dich besser zu verstehen, um es zu schätzen, um dich hochzuhalten, Herr. Denn, Vater, dich hat es alles gekostet, ja, nicht nur ein bisschen. Und öffne uns dafür die Augen, Herr, dass wir den Wert erkennen und es nicht als billig sehen, als normal und als selbstverständlich, sondern dass wir es hochhalten, Herr. Denn du hast dein Bestes gegeben. Amen.